Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast die Volt-Partei, namentlich Frances Nolte Kuhlemann, die NRW-Spitzenkandidatin der Volt-Partei. Einer Bewegung, die frischen Wind in die Politik bringen will und einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Doch was steckt wirklich hinter ihrer Vision für Deutschland? In dieser Episode gibt Frances uns spannende Einblicke von mutigen Investitionen in KI und Wasserstoff über ihre klare Haltung zu Migration und Integration bis hin zur Frage, kann Klimaschutz die Wirtschaft retten? Erfahrt, wie die Volt-Partei Deutschlands Politik revolutionieren möchte und warum sie für einen Platz im Bundestag kämpft. Und jetzt, ohne weitere Umschweife, Frances Nolte Kuhlemann. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Frances, schön, dass du da bist heute. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, für die Volt heute mal eure lila Fahne hochzuhalten und zu sagen, wofür ihr in der nächsten Bundestagswahl steht, wo ihr hin wollt, wie ihr die Probleme lösen wollt, und damit ein herzliches Willkommen an dich.
Vielen Dank, ich freue mich, da zu sein.
Die Volt-Partei ist ja so ein kleiner Exot in der Parteienlandschaft in Deutschland, weil ihr seid eine paneuropäische Partei. Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erklären, was ist es genau und wo unterscheidet sich das überhaupt von den anderen?
Genau, also wir sind paneuropäisch. Uns gibt es mittlerweile in 31 Ländern in Europa. Und diese europäische Zusammenarbeit, die wir in vielen unserer Policies, in unseren Programmen, die du da wiederfindest, wo wir zum Beispiel von einer gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Außenpolitik sprechen, die findest du halt auch bei uns in der Politik, in unserer Partei. Also wir arbeiten ganz, ganz viel zusammen mit anderen Ländern. Wir entwickeln gemeinsam Policies. Wir schauen uns an, okay, was läuft wo gut. Und das ist halt quasi der zweite Kernpunkt von uns. Das ist unser Best-Practice-Ansatz, dass wir wirklich schauen, okay, wo in Europa laufen Sachen richtig, richtig gut. Und ich bin Unternehmensberater im Bereich Digitalisierung und mein absolutes Lieblings-Best-Practice ist natürlich digitale Verwaltung wie in Estland. Das läuft da hervorragend. Du kannst in Estland wirklich alles über ein Portal oder fast alles über ein Portal machen. Es gilt das Once-Only-Prinzip, sprich, wenn du ein Dokument einmal eingereicht hast, musst du es nicht nochmal bei der Behörde einreichen, sondern es gibt eine Datenbank und da werden sich dann die Daten gezogen und es funktioniert unfassbar gut. Und diese digitale Verwaltung macht das Leben der Menschen tatsächlich einfacher. Und da müssen wir hin und zu schauen, okay, das läuft in Estland total gut, wie können wir das irgendwie auf Deutschland übertragen? Das ist unser Ansatz. Und es ist nicht nur so, dass man irgendwie sagen kann, okay, links und rechts. Und aber das sind ja erprobte Best Practices, die da tatsächlich sind. Also da gibt es quasi einen Piloten und der ist gescheitert oder nicht gescheitert. Und man kann sehen, okay, in dieser Pilotierung sind die und die Herausforderungen aufgetreten. Wie können wir die direkt mit beachten? Oder was für mich auch ein super Beispiel ist, also es ist mein ganz persönliches, noch viel lieberes Beispiel, ist die digitale Umsatzsteuer in Italien. In Italien wurde 2019 die Umsatzsteuer digitalisiert. Und dadurch begegnest du halt diesem Vorsteuerbetrug, den wir in Deutschland auch extrem haben. Du hast die E-Rechnungspflicht, die haben wir auch in Deutschland bald. Und sie haben ein digitales Rechnungsregister geschaffen, wo Vorsteuer und Umsatzsteuer gegengerechnet werden, also ein sogenanntes Clearing durchgeführt wird. Und so begegnest du diesem Vorsteuerbetrug. Und Italien hat es dadurch 2019 bei der Einführung dieses Registers geschafft, Steuermehreinnahmen in Höhe von 9 Milliarden Euro zu generieren. Und das sind Steuereinnahmen, die sind sowieso da. Also das ist nicht irgendwie, du hast noch mal tiefer in irgendeine Tasche gegriffen oder du hast eine neue Steuer eingeführt, sondern es sind tatsächlich Steuern, die dem Staat sowieso zustehen und die der Staat sich dann geholt hat. Und 9 Milliarden Euro Überleg mal, was du damit alles machen könntest, beispielsweise in Richtung Klimaschutz oder auch in Richtung Bildung oder Infrastruktur. Das sind enorm viel, also es ist enorm viel Geld. Und da müssen wir halt wirklich einfach nach rechts und links schauen, okay, was läuft gut? Was können wir gemeinsam irgendwie, was können wir gemeinsam machen, aber was können wir uns auch abschauen von anderen Ländern? Und innerhalb der Partei machen wir das genauso, wenn wir irgendwie einen guten Wahlkampf gesehen haben oder eine super gute Policy oder dass beispielsweise sich irgendein ein Chapter, so heißt es bei uns, sich für ein bestimmtes Thema total gut eingesetzt hat und da Erfolge gefeiert hat. Wie können wir das auch bei uns nutzen? Das ist das, was uns ausmacht. Und genau, wir sind die einzige wirklich europäische Partei. Es ist immer schön, wenn andere Parteien von europäischer Zusammenarbeit sprechen und sagen, wie wichtig Europa ist. Und wir leben das halt. Also das ist unser täglich Brot.
Ja, das heißt im Prinzip für den, man kann es sich so vorstellen, wenn jetzt eine andere Partei wäre, die sagen wir, die SPD, die jetzt gerade in der Regierung die größte Partei ist, ihr wärt halt in Deutschland, in Italien, in Spanien, gibt es überall die SPD. Heißt überall gleich, sieht überall gleich aus, sitzen überall Leute aus der Region dann drin. Aber theoretisch könnte ich, wenn ich jetzt von Deutschland migriere nach Spanien, weil ich es da einfach schöner finde, dann könnte ich da immer noch die SPD wählen, zum Beispiel. Also so ist
Genau.
das Prinzip auf eine andere Partei dann umgewälzt. Hey, ganz kurze Unterbrechung. Du weißt ja, dass ich hier keine nervige Werbung schalte und dir auch nichts verkaufen will. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass du mir dabei hilfst, meine Botschaft in die Welt zu tragen, um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Der einzige Weg, das zu tun, ist, wenn du diese Folge mit jemandem teilst. Du tust mir damit einen Riesengefallen, aber noch viel wichtiger, du veränderst damit das Leben von jemandem. Und dafür bin ich dir mega dankbar. Also geh ganz schnell auf Spotify, teile den Link mit jemandem, für den das mega wichtig ist. Und jetzt zurück zu Francis. Wenn ich jetzt Volt frage oder dich frage für Volt, wie wollt ihr die Inflation bekämpfen? Was wollt ihr für die ja, prekäre wirtschaftliche Lage der Bundesrepublik Deutschland tun? Was wär deine Antwort? Was sind eure Ansätze?
Wir müssen anfangen, tatsächlich erstmal wieder in die Wirtschaft zu investieren. Also wir müssen schauen, okay, was sind zukunftsfähige Technologien und in diese Technologien müssen wir investieren. Da schauen wir zum Beispiel in Richtung künstliche Intelligenz oder Wasserstoff oder neue Materialien. Und wir brauchen tatsächlich eine wirtschaftliche Transformation, um dieses wirtschaftsstarke Land zu bleiben, von dem immer gesprochen wird. Deutschland ist immer sehr angesehen für seine Wirtschaft gewesen, aber in den letzten Jahren haben wir an vielen Ecken und Enden zu viel gespart und wir müssen jetzt investieren in verschiedene Technologien, in verschiedene Wirtschaftsbereiche, und dann werden sich diese Investitionen auch tatsächlich zurückzahlen. Der sogenannte Return on Investment. Jetzt investieren und in den nächsten 10, 15 Jahren dann quasi die doppelt und dreifache Ernte zurückzahlen lassen.
Ich habe doch was dazu geschrieben mit einer EU-weite Mindeststeuer. Das habe ich irgendwo gelesen. Aber das war im
Mindeststeuer, worauf?
Grundsatzprogramm, steht es drin, so eine EU-weite Mindeststeuer und Bekämpfung von Steuerflucht.
Also wir setzen uns grundsätzlich dafür ein, dass EU-weit die Steuern vereinheitlicht werden, weil die
Ah, okay.
Steuern in vielen verschiedenen Städten, Ländern verschieden ausgestaltet sind und das ist halt nicht zielführend. Wir setzen uns dafür ein, dass es quasi EU-weit glatt gezogen wird. Genau.
Okay, verstehe. Wenn ihr jetzt sagt, gerade auch so eine, was man so ein bisschen rausliest, so stärkere Besteuerung vielleicht von Vermögen und Kapital, hindert das nicht vielleicht ein bisschen auch die Innovationsbereitschaft für sowas wie neue Technologien oder Innovationen, die dann in die investiert werden muss von Unternehmen? Könnte das nicht im Diskurs stehen?
Glaube nicht tatsächlich, weil die entsprechenden Technologien werden ja dann entsprechend gefördert. Und die Steuern, die gezahlt werden sollen, das ist ja im Prinzip nur das, was sich dann am Ende auszahlt. Da ist ja quasi schon der Mehrwert da bei dem Unternehmen und die Steuer ist dann quasi so ein bisschen Payback.
Okay, verstehe. Let's jump to Migration und Integration. Wie will die Volt-Partei hier ansetzen?
Also zunächst muss man bei dem Punkt so ein bisschen ja, sich die verschiedenen Säulen anschauen, meiner Meinung nach. Wir müssen da uns drei Säulen anschauen. Zum einen haben wir das Thema Asyl. Da wird ja viel Kritik dran geäußert, dass Asyl gewährt wird. Ich glaube, da müssen sich die Menschen einfach so ein bisschen ja, wieder zurück ins Gedächtnis holen. Warum sind die Menschen hier? Möchte ich tatsächlich einer Person, die vor Krieg oder Verfolgung flüchtet, das Aufenthaltsrecht verweigern? Ich denke, wenn man da genau drüber nachdenkt, oder man sollte da genauer drüber nachdenken. Dann haben wir das Thema Migration. Und beim Thema Migration müssen wir uns ja so ein bisschen auch den demografischen Wandel, vor dem wir in Deutschland stehen, vor Augen halten. Wir stehen wirklich vor Jahren, in denen enorm viele Menschen in Pension oder Rente gehen werden und wir einen enormen Fachkräfte- und Arbeitsmangel entgegentreten. Und also wir müssen endlich verstehen, dass Migration oder Arbeitskraftmigration vor allen Dingen keine Chance ist, sondern wirklich eine Notwendigkeit, die wir haben, um wirtschaftsfähig zu bleiben und um wettbewerbsfähig zu bleiben in Deutschland. Und dann die dritte Säule ist halt die Integration. Das ist das Kernelement, was aktuell noch nicht gut läuft in Deutschland. Viele Menschen werden nicht vernünftig integriert, sie werden nicht willkommen geheißen, und sie treffen an vielen Stellen leider auf sehr, sehr viel Hass in Deutschland. Wir müssen die Situation schaffen oder diesen Safe Space für die Menschen schaffen, dass sich die Menschen willkommen fühlen, dass sich die Menschen wohlfühlen und dass die Menschen sagen, ich möchte hier in Deutschland sein und das ist meine Zukunft, weil es wird immer so getan, als ob die Menschen uns brauchen, aber wir brauchen die Menschen genauso und wir müssen sie willkommen heißen und wir müssen uns attraktiv darstellen, dass die Menschen überhaupt hier sein möchten.
Jetzt haben ja auch viele die Sorge, dass einfach zu viele ungebremst reinkommen. Also dass einfach zu viele Leute hierher wollen und dann auch nicht mehr gehen und man das gar nicht kontrolliert, wer dann so reinkommt, dass es viel zu viele gibt, die hier ungemeldet sind und dann einfach nur im Sozialsystem sich aufhalten. Wie kann man dagegen vorgehen?
Ja, ich denke, das ist eine Sorge, die vor allen Dingen auch populistische Parteien enorm schüren. Und den Stand, den muss man erstmal tatsächlich analysieren und man muss deutlich machen, wie tatsächlich die Situation ist. Und natürlich ist es so, dass das ein gewisses Reglement haben muss und dass das in einer Weise überwacht werden muss. Und das wurde es aber auch in der Vergangenheit schon und das muss aber einfach noch stärker ausgebaut werden, sodass da tatsächlich dann Transparenz herrscht und echte Zahlen in die Öffentlichkeit getragen werden und nicht irgendwelche, ja, ausgedachten Zahlen von gewissen Parteien.
Ja, wenn ihr, gerade wenn es um Migration und Integration geht, ihr sprecht ja auch davon, dass man Fluchtursachen bekämpfen muss. Also nicht nur die Leute gut integrieren, sondern schon auch am Kern, an der Wurzel ansetzen. Fluchtursachen bekämpfen ist immer so eine für mich sehr langfristige Aktion. Das kann man nicht über Nacht mit irgendeinem Gesetz schaffen. Aber was wären vielleicht so kurzfristige Sachen, die man machen könnte, um Migration und Integration besser zu wuppen hier in Deutschland?
Ist das jetzt auf die Fluchtursache bezogen
Nee,
oder
nicht auf
ist
die
es?
Fluchtursache, weil das ist ja, also die Fluchtursache ist für mich sowas Langfristiges. Das ist ein Projekt, das
Genau.
braucht Jahre, ne? Und da kann man ja auch nur bedingt beeinflussen von außen, von einem anderen Land her, ne? Aber
Ja.
was wären so, um die Migration, um die Integration bei uns zu verbessern, den ganzen Prozess von jemand kommt hier an oder jemand will hier überhaupt rein, bis zu jemand ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft in Deutschland geworden, obwohl er nie hier geboren wurde. Wie kann man damit vielleicht mit kurzfristigen Maßnahmen irgendwas lösen?
Also was meiner Meinung nach schon eine gute Maßnahme wäre, wäre, wenn man tatsächlich bei der Unterbringung der geflüchteten Menschen schaut, wie können wir das besser gestalten. Es ist oft so, dass die Menschen aktuell in Flüchtlingsheimen zusammen quasi gekercht werden und teilweise unter menschenunwürdigen Verhältnissen dort leben. Und wirklich ausgeschlossen werden von der Gesellschaft. Und also diese Flüchtlingsheime machen es auch einfach für einige Personen, diesen Hass zu kanalisieren auf genau diese Heime. Und wenn wir aber die Menschen tatsächlich direkt bei der Ankunft in die Gesellschaft integrieren, in normalen Wohnungen, vielleicht auch in Familien integrieren und zu schauen oder zu in Familien zu integrieren und zu sagen, okay, lebt mit und seht, wie das Leben in Deutschland funktioniert. Und davon lernen auch die Menschen, die die Person unterstützen, natürlich enorm viel, ne? Also das ist immer ein Geben und Nehmen. Und ich glaube, wenn man die Integration, also dieses Willkommen heißen, dass die Menschen wissen, okay, sie haben ja jetzt einen sicheren Ort, sie können hier bleiben. Und das sind die Angebote, die wir geben, also wirklich auch dieses Willkommen-Center schaffen und wirklich auch leben. Und die Angebote, die Deutschland hat, präsentieren, das wäre meiner Meinung nach ein erster Schritt. Also diese Integration raus aus diesen Flüchtlingsheimen, rein in tatsächlich die Gesellschaft, beispielsweise in Familien, aber auch mit diesen Willkommenscentern zu sagen, okay, das sind die Angebote, das könnt ihr machen, wo können wir euch unterstützen? Ja, weil die Gesellschaft, wenn sie vielfältiger wird, wird sie besser. Also das ist so.
Lass uns zu Frieden, Krieg und generell Außenpolitik kommen. Ihr seid ja auch eine paneuropäische Partei, die man wählen kann. Also ihr vertretet ja auch, also da kannst du vielleicht später auch nochmal generell was dazu sagen, was es genau eigentlich ist. Gerade aktuell haben wir ja mit dem Russland-Ukraine-Krieg, aber auch im Gazastreifen immer wieder alles, Israel und Co. Wie will die Volt-Partei da vorgehen in der Außenpolitik, um sowas zu entschärfen, um sowas vielleicht auch zukünftig zu verhindern?
Wir brauchen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, und wir brauchen eine europäische Armee. Da führt über kurz oder lang tatsächlich kein Weg vorbei. Für unsere Generation ist es auch oft so, dass wir vergessen haben, wofür irgendwie auch unsere Eltern, unsere Großeltern teilweise gekämpft haben. Also dieses Europa ohne Grenzen, dieser Frieden in Europa, wir sind damit aufgewachsen. Für uns ist das absolut selbstverständlich, aber das ist nicht selbstverständlich. Und das kommt tatsächlich aktuell ganz stark wieder in die Köpfe zurück, dass wir dafür arbeiten müssen, dass wir Frieden in Europa haben. Und dafür brauchen wir eine europaweite Außen- und Sicherheitspolitik. Wir müssen stärker zusammenarbeiten. Wir müssen stark in Rüstung auch investieren tatsächlich. Und wir brauchen die europäische Armee. Und wir brauchen Sanktionen gegen Regime, die die Grundrechte verletzen. Und genau, da müssen wir hin.
Gerade wenn wir in einer wirtschaftlich schwierigen Situation stecken und aber große Länder wie jetzt China zum Beispiel sanktionieren wollen, ist das nicht ein Schuss in eigenen Fuß irgendwie, dass wir sagen, die Hand, die uns füttert, in die beißen wir dann auch so ein bisschen, weil wir sind ja alle allgemein sehr abhängig von China, europaweit, ne?
Ja, aber das ist eine Abwägungssache, die du da natürlich treffen musst, ne? Also wie weit stellst du deine Werte und deine Ethik irgendwie nach hinten, um vielleicht irgendwie günstig was aus einem anderen Land zu importieren, oder um an bestimmte Stoffe dranzukommen, die du halt irgendwie für die Wirtschaft brauchst. Also das ist tatsächlich immer eine Abwägungssache. Und ich glaube, das ist auch in vielen, vielen Situationen eine Einzelentscheidung oder Einzelfallentscheidung, die du da treffen musst. Also ich glaube, da muss tatsächlich jedes Mal geschaut werden, okay, wie hoch sind die Opportunitätskosten, die ich da gerade eingehe bei dem Handel, den ich da begehe? Ist der günstige Import wirklich das wert, dass ich das und das verkaufe an meinen Werten und die Grundrechtsverletzungen gegebenenfalls akzeptiere dadurch? Und ja, ich glaube, es ist eine Einzelfallentscheidung an vielen Stellen. Man braucht natürlich einen Rahmen, absolut, aber man muss abwägen. Weil jede Entscheidung, die du triffst, hat auch irgendwie noch Konsequenzen rechts und links davon. Und die muss man halt betrachten. Man kann nicht blind irgendwie nur auf ja, Wirtschaft gehen, wenn dadurch dann die Grundrechte einiger Personen verletzt werden.
Ja, definitiv. Also ich meine, ich stelle mir die Entscheidung auch sehr schwierig vor, gerade wenn man jetzt China anschaut, wo wir sehr abhängig davon sind. Ne, Russland ist auch so ein Beispiel mit den Gaslieferungen. Vor ein paar Jahren war da eine schwierige Entscheidung dran. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, das ist irgendwie auf Sklavenarbeit in den Uiguren-Camps da basieren diese Produkte und Co. Und China billigt es oder China fördert es sogar, dann haben wir da Sanktionen drauf, dann wird alles teurer, aber gleichzeitig muss ja auch der Buy-in der Leute da sein, weil die Leute wollen ja das Produkt, die wollen ja das Zeug von dort drüben. Und es wird dann ja teurer. Und gerade zu Inflation, ne, Geld wird immer weniger wert bei uns, alles wird teurer. Die Löhne steigen aber nicht annähernd so an wie die Kosten. Dann ist es für viele, glaube ich, schon auch so eine Überlegung, naja, aber ich kann mir das halt einfach nicht leisten dann. Also wenn es in Deutschland produziert ist, dann ist es halt einfach viel zu teuer oder in Europa. Deshalb, und dann spielen da ja noch andere Sachen mit rein, mit wer hilft wem gerade bei irgendwelchen Kriegen und Co. und wie sanktionieren wir die Leute da. Also ich möchte die Entscheidung nicht treffen, deshalb frage ich mich immer, wie, jetzt seid ihr auch keine Partei, die jetzt irgendwie schon an der Macht war, wo man sowas fragen könnte mal. Aber generell finde ich es immer spannend, wie so eine Vision vielleicht aussieht, wenn ihr mal mitregiert oder mal genug Prozent habt, dass ihr auch in der Opposition vielleicht solche Fragen stellen könnt mal, ne?
Genau, ich glaube, das ist immer so ein, also man muss halt schauen, dass man jedem irgendwie quasi, also man muss, also ich glaube, was so ein bisschen das Problem war in den letzten Jahren, dass viele Entscheidungen in der Politik nicht für die breite Masse getroffen wurden, für das Wohl der Gesellschaft, sondern tatsächlich irgendwie für obere Prozente. Und da müssen wir halt tatsächlich wieder von weg. Und wie du sagst, das Geld wird knapper. Und deswegen setzen wir uns beispielsweise dafür ein, dass die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gesenkt wird. Dass da tatsächlich mehr Geld bei den Menschen bleibt, was dann tatsächlich für andere Dinge gegebenenfalls ausgegeben werden kann. Man muss halt wirklich schauen, okay, was braucht die breite Masse? Was ist für die Gesellschaft tatsächlich wichtig? Und nicht nur, was ist jetzt irgendwie ganz starr an meinen Parteiinteressen und wie kann ich am besten meine persönlichen Ideologien vertreten und vorantreiben. Sondern man muss sich immer fragen, was ist wirklich die beste Lösung? Und was ist wirklich das Beste für die Gesellschaft? Da müssen wir, glaube ich, wieder hin, was die Politik angeht.
Du bist jetzt gerade schon in das Thema reingegangen, deshalb zieh es jetzt einfach mal vor, nämlich soziale Ungerechtigkeit, Armut, Bürgergeld. Du hast jetzt gerade schon von der Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel gesprochen. Was sind noch Punkte der Volt-Partei?
Wir müssen unbedingt das Thema Wohnraum angehen, logischerweise. Und da geht es darum, dass wir zum einen den Wohnraum, den wir haben, erhalten, aber dass wir auch Wohnraum neu schaffen. Und es geht da nicht nur darum, irgendwie Neubauwohnungen zu bauen, sondern zu schauen, okay, was sind tatsächlich für Flächen vorhanden und wie können wir die nutzen? Wir möchten beispielsweise, irgendwie Bürogebäude, die nicht mehr genutzt werden. Also ich meine, wenn ich durch Düsseldorf fahre, sehe ich oft irgendwelche Bürogebäude, die tatsächlich leer stehen. Und zwar nicht seit gestern, sondern seit Jahren. Und das ist halt Wohnraum, der genutzt werden könnte. Man müsste ihn halt nur entsprechend anpassen. Da müssen wir tatsächlich unbedingt was machen. Dann natürlich das Thema Ernährung und gesunde Ernährung. Das habe ich gerade schon angesprochen, beispielsweise mit der Senkung der Mehrwertsteuer, der Umsatzsteuer. Und wir brauchen ein erschwingliches deutschlandweites Nahverkehrsticket, und zwar sicher und nicht, dass es heißt, okay, es wird jetzt erhöht und dann wird es wieder erhöht, sondern die Mobilität muss für alle Menschen gewährleistet werden. Und wir müssen, das ist natürlich für uns, für Menschen, die in der Stadt leben, ist das super, wenn wir so ein Ticket haben. Wir müssen aber auch schauen, dass die Infrastruktur im ländlichen Raum ausgebaut wird. Es gibt immer noch viele ländliche Räume, auch hier in Nordrhein-Westfalen, in denen halt wirklich irgendwie zweimal am Tag ein Bus fährt. Und da müssen wir halt von weg. Die Menschen müssen, also wenn wir sagen, wir müssen uns klimafreundlicher bewegen, wir möchten den öffentlichen Nahverkehr supporten, dann muss der tatsächlich auch da sein und zugänglich sein für die Menschen. Er muss vorhanden sein und er muss erschwinglich sein.
Ja, du baust wirklich sehr schöne Überleitungen, denn der letzte Punkt ist ja Klimawandel, Umweltpolitik. Was sind eure Ansätze dabei?
Genau, also wir müssen da, ich habe es am Anfang schon angesprochen, wir müssen erstmal massiv investieren. Wir müssen investieren in Windtechnologien, wir müssen in Solarenergien und in Speichertechnologien investieren und wir müssen uns unabhängig machen von bestimmten fossilen Brennstoffen. Und genau, wir müssen in moderne Technologien investieren. Das wird am Anfang natürlich ein Batzen Geld sein, aber dieser Batzen Geld wird neue Arbeitsplätze schaffen und er wird uns wirtschaftlich natürlich auch enorm voranbringen, sodass sich dieser Kreis am Ende wieder schließt. Und also die Bekämpfung des Klimawandels und hin zu echtem Klimaschutz, das ist unumgänglich. Also wenn wir so weitermachen, wie wir es gerade machen, dann zerstören wir nicht nur unseren Lebensabend, sondern auch den unserer nachkommenden Generation. Und nicht dort zu investieren und auf neue Technologien zu setzen, ist halt wirklich das Verspielen der Zukunft. Und wir alle wünschen uns eine gute Zukunft. Und nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kinder, unsere Enkelkinder. Und ja, genau. Da muss sich jeder an seine eigene Nase packen und sagen, okay, möchte ich jetzt irgendwie tatsächlich so weitermachen und irgendwie, ja, keine Ahnung, den billigsten Strom kaufen und mit 200 über die Autobahn heizen. Ist es das wert, dass vielleicht irgendwie hier dann irgendwann das Trinkwasser knapp wird in vielen, vielen Jahren? Oder es halt einfach so heiß wird, dass wir nicht mehr leben können? Oder die Pegel sind schon enorm gestiegen. Ich glaube, von Unwettern, die wir in den letzten Jahren hatten und Hochwassern, die wir in den letzten Jahren hatten, hat jeder in irgendeiner Weise was mitbekommen. Ist es das wert tatsächlich, müssen wir uns fragen. Und ich glaube, jeder kann diese Antwort mit Nein, wir müssen in den Klimaschutz investieren und es ist ganz wichtig, nicht nur für unsere Zukunft, sondern auch für die Wirtschaft und auch für die Arbeitsplätze.
Ja. Warum sollte überhaupt jemand eine Kleinpartei wählen, Francis?
Naja, also ich glaube, in den letzten Wochen und Monaten ist irgendwie deutlich geworden, dass so wie es aktuell funktioniert oder eben nicht funktioniert, wie es aktuell gelaufen ist, dass es so nicht weitergehen kann. Und wir tatsächlich frischen, neuen Wind in der Politik brauchen. Wir brauchen eine Partei, die eine positive Vision für die Zukunft hat. Wir brauchen eine Partei, die pragmatische, progressive Ansätze hat und eine Partei, die fakten- und evidenzbasiert handelt. Wir haben in der Regierung aktuell Parteien oder im Bundestag aktuell Parteien, die sehr, sehr stark an ihren Parteiinteressen kleben, die ihre Ideologien vorantreiben und die sich eben nicht diese entscheidende Frage stellen, was ist wirklich die beste Lösung. Und ja, es gibt diese 5%-Hürde, das ist so. Aber ich glaube, die letzten Monate, die letzten Jahre haben uns gezeigt, viele der Parteien sind nicht mehr wählbar. Viele Parteien halten nicht das, was sie versprechen. Und diese 5%-Hürde ist, wenn wir mutig sind, ist die absolut stemmbar. Wir haben bereits bei der Europawahl hatten wir bundesweit 2,6%. Und was noch, also finde ich, viel bemerkenswerter ist, bei den unter 24-Jährigen hatten wir bundesweit 9%. Sprich, wow. Dass der Bedarf und dieses Verlangen nach neuer, progressiver Politik ist auf jeden Fall da. Insbesondere auch bei den jungen Generationen. Und wir brauchen einfach frischen Wind. Und ja, klar, wenn du irgendwie sagst, so, ich habe Angst, dass meine Stimme irgendwie verschenkt ist, musst du aber bedenken, okay, wenn du deine Stimme irgendeiner anderen, also es ist ja immer dieses Argument, ich möchte halt nicht irgendwie vielleicht die Stimme einer kleinen Partei geben, weil ich habe Angst, dass dadurch dann im Verhältnis eine rechtspopulistische Partei mehr Stimmen hat oder ein größeres Stimmverhältnis hat. Aber du musst dir vorstellen, wenn du jetzt beispielsweise, ja, sagen wir mal, du gibst deine Stimme der SPD und die haben dann vielleicht irgendwie 1% mehr, dann haben die ein paar Leute mehr im Bundestag sitzen. Das sind dann irgendwie vielleicht 2, 3 Leute mehr, die im Bundestag sitzen. Wenn wir diese 5%-Hürde schaffen, dann haben wir über 30 Personen, die diesem Rechtsruck, der da aktuell in der Gesellschaft ist, entgegensteht. Wir haben 30 Personen, über 30 Personen, die sich dafür einsetzen, dass wir neue Politik haben im Bundestag. Und ich rufe jeden dazu auf, mutig zu sein und zu vertrauen, denn wir haben ein unfassbar gutes Programm. Und schaut, also jeder soll sich das bitte anschauen und mutig sein und sagen, okay, ich gebe dieses Mal meine Stimme einer Partei, die vielleicht im ersten Moment klein wirkt, aber gar nicht so klein ist, weil die Ergebnisse der Europawahl waren schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, ja, die 5% sollten wir schaffen und wir peilen aktuell 7 an.
Sehr gut, das heißt, das ist auch euer Ziel für die Bundestagswahl 25, so zwischen 5 und 7%.
Genau, ja. Das ist
sehr
das
gut.
Ziel.
Dann, Francis, schön, dass du da warst. Du hast jetzt halt nochmal 60 Sekunden Zeit, dein Plädoyer quasi für die Volt-Partei abzugeben. Deine Zeit läuft jetzt.
Ja, vielen Dank. Genau, wählt Volt, weil wir bringen neue Politik in den Bundestag. Wir haben eine positive Vision für die Zukunft. Wir haben pragmatische und progressive Lösungen. Wir handeln fakten- und evidenzbasiert. Wir sind losgelöst von starren Parteiinteressen und Ideologien. Wir stellen uns stets die Frage, was ist wirklich die beste Lösung? Und genau dieser Ansatz, dieses Verlangen, ist der Unterschied, den wir im Bundestag dringend brauchen. Deshalb wirklich, lest unser Programm, seid mutig, gebt uns eure Stimme und ja, wählt Volt. Wählt Europa in den Bundestag und wählt die positive Vision in den Bundestag, denn gemeinsam können wir uns unsere Zukunft zurückholen.
Sehr gut. Frances, vielen lieben Dank, dass du heute für die Volt-Partei da warst und dir die Zeit genommen hast, uns mal zu erklären, worum es euch eigentlich geht.
Gerne.
Und Leute, vielen lieben Dank wieder
für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Geht auf jeden Fall wählen, wenn es soweit ist. Und bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir diese Folge. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify, auf Apple Podcast, die Glocke zu drücken, damit ihr auch immer auf dem Aktuellsten bleibt und keine spannende Folge mehr verpasst. In dem Sinne, bleibt sauber und seid lieb zueinander.